Ja, Paul hat mich, glaube ich, dreimal gefragt, ob ich was habe. Nö. Ich habe nichts. Aber von Zeit zu Zeit tut uns so ein Reality-Check ganz gut. Manchmal heben wir so ein bisschen ab, ne? Und sind nur noch geistlich irgendwie. Ja, dann sind wir so geistlich, dass wir all unseren Mitmenschen auf die Nerven gehen. Und das ist nicht gut. Weil wenn wir so geistlich sind, dass wir all unseren Mitmenschen auf die Nerven gehen, dann sind wir wahrscheinlich schon wieder ungeistlich. Ohne das gemerkt zu haben. Wir sind immer noch auf der Wolke da oben. Ja? Und dafür gibt es extra ganze Bücher in der Bibel, die uns wieder auf den Boden... Paul, nicht, die beschwer dich nicht, das ist alles, was ich habe. Ich versuche, das so nett wie möglich zu sagen. Ja? Und wenn ihr euch angegriffen fühlt, es kann sein, dass das an meiner Art und Weise liegt. Ja. Es kann auch, das streiten wir nicht ab, aber wahrscheinlich wird es auch etwas in euch sein. Und ihr seid nicht ganz ohne Schuld, ich bin wahrscheinlich auch nicht ganz. Ja? Und wahrscheinlich wird auch ein bisschen Wahrheit da sein. Wir lesen mal 1. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 1. Oh. Kann mal irgendjemand hier... Jetzt habe ich gleich meine Bibel unter Wasser. Ah, ich habe schon, ist okay. Erster Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Ja, Paulus hatte auch eine Menge unechte Kinder im Glauben. So, mach mal da runter. Ja, Paulus hat eine Menge Gemeinden in Asien gegründet. Am Ende schreibt er, haben sich alle von mir abgewandt. Ja, und er musste die Korinther daran erinnern, dass er ja ihr Vater ist. Es gibt viele Lehrer. Er sagt zu den Korinthern, ihr habt viele Lehrer, aber wenig Väter. Und ein Vater, ja, man erkennt Väter daran im Glauben, dass sie einen geboren haben. Das bedeutet, ohne einen Vater, von einem Lehrer habt ihr etwas gelernt, was euch geholfen hat. Aber ein Vater hat euch dahin gebracht, wo ihr jetzt seid. Ohne ihn wärt ihr nicht da. Wenn diese Person nicht in euer Leben gekommen wäre, beziehungsweise wenn ihr euch nicht dieser Person unterordnet hättet, wärt ihr vielleicht gar kein Christ. Oder wärt ihr heute nicht so da mit Jesus, wo ihr früher wärt. Ja? Das ist sehr wichtig, dass ihr erkennt, wer eure Väter sind und dass ihr euch freiwillig denen unterordnet. Ja. Und Timotheus war ein echtes Kind von Paulus. Das heißt, Paulus hat ihn wirklich geboren. Ja. Ein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. So, bleib, Timotheus, du bleibst bitte dort. Warum? Dass du gewissen Leuten gebietest, befiehlst oder ihnen verbietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. So, das ist sehr aktuell, was er hier schreibt. Ja, wir können uns mit allem möglichen interessantem Zeug beschäftigen. Aber Paulus sagt, Junge, du musst wirklich dafür sehen, dass ihr das Ziel behaltet. Und das Ziel ist, Vers 5, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. So alles, was nicht dafür sorgt, dass die Liebe zueinander zunimmt, das ist vielleicht ganz nett oder so, aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Jede Lehre, wir können alle möglichen Lehren über irgendwelche Verschwörungstheorien und Dämonen und all so ein Kram, ja. Aber wenn das nicht dafür sorgt, so gerade wenn, mit Dämonen und so, das ist ja faszinierend, vor allem meistens weiß man noch nicht, meistens kümmert man sich ja nie darum, man ist total blockiert für sowas, dann wird man frei und erlebt das oder sieht das hier und auf einmal merkt man, oh, es gibt's ja tatsächlich, dann stürzt man sich in alle möglichen Bücher über Befreiung und findet das total interessant und liest und studiert alle möglichen Namen von Dämonen, also ein Quatsch. Ja, das sorgt nicht dafür, dass die Liebe, das sorgt übrigens dafür, dass eure Angst vor Dämonen größer wird. Aber das ist, und in der Liebe ist keine Angst. Ja. So, das Endziel, das ist etwas, das ist der erste Reality-Check, den wir heute kriegen. Von Gott. Danach können wir uns ausrichten. So ist das, womit ich mich jetzt gerade aktuell in meiner Zeit mit Gott, in meinem Bibelstudium, in meiner Gebetszeit, womit ich mich beschäftige, führt das dazu, dass die Liebe zu meinen Geschwistern zunimmt? Ja oder nein? Wenn nein, schmeiß es bitte weg. Oder leg es irgendwo auf ein Regal und guck ein Jahr später nochmal rein oder so. Oder in deinen Urlaub oder so. Ja? Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchlichem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Was ist unnützes Geschwätz? Zum Beispiel dieser ganze Erwählungsquatsch, Vorherbestimmungsquatsch. Und das ist kein Quatsch, okay, das steht alles in der Bibel. Ja? In der Bibel steht, dass ihr einen freien Willen habt, in der Bibel steht, dass Gott euch erwählt hat vor Anbeginn der Zeit und all sowas. Und es gibt auch Antworten auf all diese Sachen. So, ja? Aber was ist, diese ganzen Sachen werden zu Quatsch. Wenn man sich da so rein vertieft und alle möglichen Bücher studiert und sich da so, manche Leute werden da richtig besessen von und fangen da an, ihre Bibel zu verteidigen und werden dann Arminianer oder Calvinisten. Und sobald ihr merkt, ihr tendiert dazu, euch irgendeinem Lager zuzuordnen, okay, das ist so das Erste. Es ist beides in der Bibel und beides ist wahr. Ja? Und wer das nicht zusammenbringen kann, der muss es halt aufs Regal stellen und sagen, Gott, bitte erklär mir das. Ich bin zu dumm dazu, das zu verstehen. Ich verstehe das nicht. Ja? Und dann lasst ihr es auf dem Regal stehen und 3-4 Jahre später sagt Gott, okay, jetzt kann ich dir das erklären, ohne dass es dir irgendwie schadet. Ja? Oder man stürzt sich in irgendwelche anderen. Es gibt tausende solcher Streitigkeiten im Leib Christi. Ja? Man kann die ganzen Sachen aus Offenbarung nehmen und sich drum kloppen. Sind die schon geschehen? Werden die noch geschehen? Wie sind die geschehen? War das, was da vor ein paar Wochen geschehen hat, war das da drin? Und man kann sich da richtig so reinsteigern. Man kann sich mit anderen Christen kloppen. Wann war die Entrückung? Ja? Und all solche Themen. Das meiste, oder ganz beliebt ist ja, was darf man nicht als Christ? Ne? So, bei den Christen, die Gott dann schon ein bisschen mehr kennen, dann weiß man ja, so darf man die Frage nicht stellen, aber dann stellt man die Frage so, ja, was darf ich, damit ich mich nicht mit irgendwelchen Dämonen anstecke oder so. Ne? Das ist das Gleiche. Dem Reinen ist alles rein. Punkt. Ja, so. Es gibt viel unnützes Geschwätz. Wenn jemand kommt und mit mir reden will und einfach nur über eine Lehre diskutieren will, das wollten einige hier, die können euch erzählen, was passiert ist. Ich habe sie einfach wieder weggeschickt. So, das machen wir nicht. Ich glaube, bei Greg werdet ihr auch keinen Erfolg damit haben. Wenn ihr kommt und, ja Greg, lass uns mal diese Lehre durchdiskutieren. Wie ist das? So, was hältst du davon und davon? Und so, ne? Nee, Leute. Das interessiert Jesus nicht. Das ist nicht wichtig. Jesus wird euch eine Frage stellen, wenn er vor euch steht. Was hast du getan? Wie hast du gelebt? Das steht, Jesus sagt das selber, Paulus sagt das, Johannes sagt das, es steht am Anfang im Neuen Testament, am Ende im Neuen Testament, es steht überall. Im Neuen Testament. Ja? So, Jesus wird uns fragen, wie war dein Leben tatsächlich? Er wird uns nicht fragen, wie war deine Theologie? Bist du in diese oder in jene Gemeinde gegangen? Das ist alles nicht wichtig. Ja? Wichtig ist, dass die Liebe in uns zunimmt. Wichtig ist, wie ist unser Leben hier wirklich? Und das ist, was ich meine mit Reality Check, so ein Realitäts. So, ne? Wir müssen diese Verse, die Paulus an Timotheus schreibt, die holen uns wieder in die Realität zurück. Ja? Die töten alle 99 Visionen, die wir letzte Woche gehabt haben und merken, okay, war wahrscheinlich doch nur Wunschdenken oder so. Ja? Und das ist gut, das hilft uns. Wir machen alle Fehler, das ist kein Problem. So. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen. Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. So, die sind alle unter dem Gesetz. Die sind alle unter Verdammung, sagt Paulus. Hier. Ja. Und dann weiter, Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das sagt Paulus erst hier. Zu den Korinthern sagt er das noch nicht. Zu den Ephesern sagt er das auch noch nicht. Zu den Korinthern sagt er, ich bin nicht geringer als die anderen Apostel. Zu den Ephesern sagt er, ich bin der geringste aller Heiligen. Epheser 3. Aber hier am Ende seines Lebens sagt er, ach, ich bin der größte aller Sünder. So, wenn wir das, der nächste Reality-Check, die nächste Überprüfung, so, wenn unser Bewusstsein, dass wir nicht toll sind, immer weniger wird, das ist ein Zeichen dafür, dass wir die Bodenhaftung verlieren. Ja? Wenn wir vergessen, dass wir Sünder sind, wenn wir immer mehr so denken, naja, ich bin ja mehr richtig und alle anderen sind eher falsch, okay, dann hast du die Bodenhaftung verloren. Ja. Paulus war am Ende seines Lebens klar, dass er ein großer Sünder ist. David war klar, dass er seine Sünden so zahlreich sind, dass keiner sie zählen kann. Ja. Das ist natürlich, war denen auch klar, dass Gott sie liebt und sie annimmt. Ja. Manche Leute, die haben immer Panik, wenn man diese Seite betont. Die denken dann immer, nein, wenn ich, dann lande ich ja gleich in Depressionen und so. Nein, tust du nicht. Ja. Okay, dann nächste Stelle, 1 Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und dein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. So, die haben ihr Gewissen missachtet, ja, haben sich nicht darum gekümmert. Haben gedacht, ach, wie ich lebe, ist doch total egal. Ja, und dann, wenn du so lebst und es dir total egal ist, wie du lebst, wirst du wahrscheinlich Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Oh, gut, dass Paulus nicht in unserer Mitte ist. Er hätte schon einige dem Satan übergeben. Ja. So, das ist der nächste, ne? Check, den wir hier kriegen. Oh, Lästern ist tatsächlich schlimm. Ja. Für Paulus sogar sehr schlimm. Okay, weiter. So ermahne ich nun, dass man vor 2 Vers 1 vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. So, Paulus ist nicht scharf auf Verfolgung, ja? Er sagt, wir sollen für unsere Regierung beten. Und wenn jetzt hier ein Haufen Amerikaner drin wäre, würde ich noch eine halbe Stunde einen Umweg nehmen, um denen das noch zu erklären. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht. So, wir sollen für alle Könige beten, für die uns passen und die uns nicht passen. Ja. Es ist wirklich wichtig. Ja. Wir haben das von Lalit Mendis gelernt. So. Und es ist egal, ob die Könige christlich oder nicht christlich sind. Und ganz ehrlich, sie sind wahrscheinlich alle nicht christlich. So, ja, und hallo? Ja, und es bringt auch nichts, wenn wir uns manche Könige christlicher reden als andere oder so. Ja? Letztendlich dienen sie, ja, egal. Der eine dient dem Mammon, der andere dient ein paar anderen Götzen. So, welcher ist schlimmer? Es geht alles nicht. Ja? Aber wir sollen für sie beten, egal wie schlimm sie sind. Weil das ist nicht so, ja, ich meine, da waren einige. Nebukadnezar war ein ziemlich dämonenbesessener Mann. Aber solange David da in der Stadt war, Daniel, danke, solange Daniel da in der Stadt war, war der Typ blam fromm. Wenn Daniel gebetet hat, ja, und wie heißt das in den Psalmen? Der Herr, oder in Sprüchen, der Herr lenkt das Herz der Könige wie einen Wasserlauf. Der Herr, durch was lenkt der Herr das Herz der Könige? Durch die Gebete der Gemeinde. Der Herr lenkt das Herz der Könige. Ja, es interessiert ihn nicht, ob die christlich sind oder nicht christlich sind. Ja. Und Daniel, irgendwann war Nebukadnezar erledigt. Und Nebukadnezar war ziemlich berühmt damals. Ja, der hat ziemlich viele Städte erobert, nur mit List. Der war ein ziemlich genialer Feldherr. Aber irgendwann ist da einer von seinen Nachfolgern, das war ein ziemlicher Taugenichts, der hat eigentlich eher Orgien gefeiert. Und Daniel war wahrscheinlich auch schon im Ruhestand. Ja, ihr kennt ja die Geschichte. Und dann kommt dieser andere König, Kyros. Und er hat diese ganze, da gibt es historische Berichte, der hat diese ganze Stadt Bar. Ich meine, wie hieß der nachfolgende König, Mann? Belsatzer war es. Der die Tempelgefäße genommen hat. Ja? Gott fand das ziemlich uncool, dass er die Tempelgefäße für seine Orgie verwendet hat. Und dann erscheint diese Schrift an der Wand. Mene, mene, tekel, ufasim. Gewogen, gewogen und für zu leicht befunden. Und diese Armeen von dem König Kyros, die waren schon eine ganze Zeit lang da draußen. Ich meine, ne, der war ja nicht blöd. Der hatte seine Leute und seine Kundschafter und die haben gesagt, und das war ja nicht die erste Stadt, die der König Kyros da platt gemacht hat. So, aber dieser König Belsatzer, der hat überhaupt keine Sorge. Die hatten keine Sorge, diese Leute. Die haben gedacht, ey, Babylon ist so sicher, der kann uns für ein paar Jahre belagern. Babylon war sogar so, dass sie ständig frischen Wasserzulauf hatten von so einem irgendeinem unterirdischen Fluss da. Und da ging auch mitten durch die Stadt ging ein Fluss durch. So, es war schwierig, die Stadt auszuhungern oder auszudürsten, wie das sonst bei Belagerungen üblich war. Ne? So, die haben sich überhaupt keine Sorgen gemacht da, dass da irgendjemand kommt. Ja. Aber dieser König Kyros hat es geschafft, da gibt es auch historische Berichte, wie er das geschafft hat. Das war ein ziemlich cooler Einfall, ja? Hat Gott ihm wahrscheinlich gegeben. Hat es geschafft, in diese Stadt reinzukommen, ohne auch nur da ein bisschen Blut zu vergießen. Also ohne da zu kämpfen. Er hat die komplette Stadt, während der Typ da gefeiert hat, kam die ganze Armee da in die Stadt, ohne dass sie das gemerkt haben. Und wisst ihr, was dann passiert? Es gibt ja ein Kapitel über diesen König Kyros, ne? Okay, ich zeige euch mal, wie Gott drauf ist. Jetzt muss ich das aber finden. Das ist echt cool, das habe ich noch nie gepredigt. Und dieser König Belsatzer, der hat ja Daniel sozusagen, ja, zurückgeholt aus seinem Ruhestand, ne? Weil alle seine Zeichendeuter, die kamen nicht so ganz zurecht. Wo ist die Weissagung über Kyros aus Jesaja? Wie? 45? Ist es das? Ja, super. Super. Genau. Hier in Jesaja 45, das ist, glaube ich, 100 Jahre vorher, bevor das alles passiert. Und Jesaja hat das Ganze aufgeschrieben als Prophetie über die Zukunft, was in der Zukunft geschehen wird. Da steht, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Länden der Könige zu entgürten. Ah, da steht nicht entgürten. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was die Länden sind. Da steht zu entkräften. Das hat sich nur keiner getraut zu übersetzen. Weil was bedeutet das, wenn unsere Lenden entkräftet werden? Dann machen wir uns in die Hose. Das ist heftig, ne? Gott prophezeit hier sowas. Ja? Dieser König wird kommen und die Leute werden sich vor Angst, ne? Entkräftet werden da. Und sich vor Angst in die Hose machen. Vor dem König. Und ich selbst will vor ihm, genau, und dann steht hier weiter, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Gott sagt selber, ich werd dafür sorgen, dass dieser König gewinnt. So, das war nicht, weil der König irgendwie so toll war. Nein, Gott hat sich den einfach ausgesucht. Das war ein König, der war nicht besonders fromm oder christlich, das steht nichts darüber in der Bibel. Das steht aber, Gott hat sich den König ausgesucht. Warum hat er sich den ausgesucht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil Jesaja das prophezeit hat. Und wahrscheinlich, weil David ständig dort gebetet hat. Daniel, ständig hat Daniel gebetet. Und Daniel hat für die Regierung gebetet. Und Daniel hat für das politische Schicksal seines Landes gebetet. Und Gott hat ständig Daniels Gebet erhört. Und wir lesen ja, wie Daniel durch seine Gebete diese ganzen politischen oder ja, politischen Läufe der, der Geschichte da beeinflusst hat. So, aber das hier ist ungefähr 100 Jahre vorher. 150 Jahre steht hier in meinem, das lese ich gerade in meinem Rand hier. Kyros ist etwa 150 Jahre nach dieser Weisung. Nach 150 Jahre nach dieser Weisung hat Kyros befohlen, den Tempel wieder aufzubauen. Also, ne, irgendwas ein bisschen weniger als 150 Jahre hat er Babylon eingerühmt. Also, das ist ziemlich alt. Und Jesaja schreibt das auf. Und Jesaja hat wahrscheinlich keine Ahnung. Jesaja erlebt das noch nicht mehr. Ja. Und dann passiert das Ganze. Wir lesen das mal in Daniel. Wo ist Daniel? Ah ja, vor Hosea. Daniel 5. So, wir lesen nicht alles, wir machen das schnell. Das ist nur ein kleiner Abstecher, den wir hier nehmen. So, wo ist das denn hier? Wo ist das? Daniel 5. Nee, finde ich nicht. Egal. Ah ja, okay. Daniel 5, Vers 4. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Stein, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, sodass der König die schreibende Hand sah. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern, steht hier bei mir. Und dann steht, und seine Knie schlotterten. Dann steht hier bei mir die wörtliche, im Rand steht hier die wörtliche Bedeutung. Und die Bänder seiner Hüften lockerten sich. Das ist die wörtliche Übersetzung. In der Schlachterbibel steht es unten am Rand. Die Bänder seiner Hüften lockerten sich. Was hat Gott vor 150 Jahren prophezeit? Der König wird sich in die Hose machen. Genau das passiert hier. Als er die Schrift sieht, macht er sich in die Hose. So, Gott fand das nicht so lustig, dass er die Tempelgefäße nimmt. Ja? Und Gott blamiert diesen König. Aber so richtig. Da waren ziemlich viele Gäste da. Ja? Die Bänder seiner Hüften lockerten sich. Und warum sage ich das? Ach ja, und dann gibt es da noch diverse Legenden und so, die sind nicht überliefert. Aber es gibt diese Legende, dass Daniel mit dieser Schriftrolle Jesajas zum Stadttor rausging. Und der war sowieso schon ziemlich alt und ich glaube, Daniel hat auch vor nichts mehr Angst. Und es gibt diese Legende, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, oder ob die Juden sich das später ausgedacht haben, aber nach dieser Legende geht er zu dem König Kyros, der da gerade reingekommen ist, und fängt ihn da ab und liest ihm diese Schriftstelle aus Jesaja vor. Ja? Und liest ihm das vor und sagt so, mein lieber Freund, du bist von Gott hier hingeschickt. Ja. Und das ist Gott, ja. Das passiert, wenn wir für die Könige, das kann passieren, wenn wir für die Könige beten, ja. Und Gott ist kein, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wenn Gott möchte, dass der König sich in die Hose macht, dann macht der König sich in die Hose. So, ja. Und das ist, und wenn wir anfangen, Gott so zu verunehren, oder wenn unsere Könige in unserem Land anfangen, Gott so zu verunehren, dann wird das ein Gericht bringen. Ja, nicht nur über sie, sondern über das ganze Land. Aber Daniel wird von diesem Gericht völlig verschont. Ja, ihn trifft das nicht. Der König Kyros hat ziemlich Respekt vor Daniel und vor, das sieht man später, vor den ganzen Juden. Der hat ziemliches Respekt vor denen. Ja, den trifft das nicht. Okay.
So viel zu dem Abstecher.
Ja, okay, zurück zu. Ich finde das gut, weil das zeigt, wie echt Gott ist. Ja? Dass er selbst das mit den Bändern der Hüfte in die Bibel schreibt. So. Okay. Aber jetzt wieder zurück zu dem, was wir eigentlich wollen. 1. Timotheus 2, Vers 2. Wir sollen für Könige bitten und für alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Ja? So, Paulus ist nicht scharf auf Verfolgung. Jesus war auch nicht unbedingt scharf auf Leiden. Jesus hat das Leiden akzeptiert. Jesus hat dreimal gebetet, dass der Kelch vorübergeht. Und als ihm die Antwort Gottes klar war, er geht nicht vorüber, okay, dann akzeptieren wir das Leiden. Wir müssen das Leiden akzeptieren. Wir werden leiden, wir werden Verfolgung, das ist ganz klar. So, aber wir sind nicht scharf darauf. Ja? Das ist auch nicht unser Ziel. Das ist auch nicht Gottes Ziel. Okay, wir beten für alle, die in hoher Stellung sind. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. So, das bedeutet, wir beschweren uns nicht über die. Alle Christen, die rumlaufen und sich über Politiker beschweren oder ja, über Leute, die in hoher Stellung sind, beschweren und rumheulen, die sind einfach nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Mann. Und wir können doch nicht von den Leuten da erwarten, die nichts mit Gott am Hut haben, dass sie irgendwie auf einmal christlich sich verhalten. Da sind wir ja total, leben wir völlig in irgendeiner Fantasiewelt, ja? Das muss uns nicht schocken. In den Psalmen, da heißt es, ärgere dich nicht, zürne nicht über den Gottlosen. Du verschwendest absolut deine Zeit. Zürne nicht über den Gottlosen. Das bringt nichts. Ja, aber es gibt sehr viele Christen, die sind damit beschäftigt, Bücher zu schreiben und uns in den Büchern zu erklären, wie schlimm die Gottlosen doch sind. Ach nee. Natürlich sind die schlimm. Das wissen wir. Ja. Und wir brauchen nicht noch Bücher, die noch sagen, was sie alles wirklich schlimm ist und wie schlimm sie noch und dass sie noch viel schlimmer sind. Ja, wir erwarten nichts anderes von denen. Und jeder, der von Gott sein eigenes Herz gezeigt bekommen hat, weiß, dass er wahrscheinlich ohne die Gnade Gottes genauso schlimm wäre. So, wir ärgern uns nicht. Wir ärgern uns auch nicht über die anderen Christen, die auch gottlos leben. Ja? Über die ärgern wir uns auch nicht. Entweder missachten wir, also ignorieren wir sie, oder wir gehen in die Fürbitte für sie. Wenn wir Fürbitte nicht können, okay, dann ignorieren wir sie. Paulus sagt, wende dich von ihnen ab. Ja? Schick die weg, Timotheus, diese Leute. Oh, das ist aber, könnte Paulus sie nicht missionieren? Nein. Wir missionieren solche Leute auch nicht. Wir missionieren Leute, die hungrig sind und die mit einem hungrigen und suchenden Herz kommen. Und Leute, die kommen, um uns ihre Lehren aufzuschwatzen, nein, die können sofort wieder gehen. Ja, da verschwenden wir nicht unsere Kraft. Ich denke, ich kann das hier so sagen, aber wahrscheinlich würden mich in 9 von 10 Gemeinden hätte ich ein Problem, würde ich Probleme kriegen, wenn ich das so direkt sage. So, ich hoffe, dass ich in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde nicht ein Problem kriege, wenn ich das sage, weil Paulus ist wirklich so. Paulus übergibt hier Leute dem Satan, weil sie lästern. Hallo? Mach das mal bitte. Ja? Das ist schon. Ja, genau. Ich glaube, das Erste, was, wenn das so die Runde machen würde in Bielefeld, in der Hütte Davids hat Leute dem Satan übergeben, weil sie lästern. Ich glaube, wir könnten uns so das Schild Sekte hier so umhängen, ja? Und, ja. Und er sagt im Korintherbrief, Korinther 4 oder 5, irgendwo da sagt er, die Leute, das passt zum Thema, das lesen, nehmen wir mit. Ja. Leute, ich habe die Predigt nicht vorbereitet. Okay. 1. Korinther 5. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat, und ihr seid stolz, aufgebläht, und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher die Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Oh, Paulus, willst du den nicht bekehren? Nein, Paulus möchte, dass er aus der Mitte hinweggetan wird. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist aber nach anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben. Schon wieder, Paulus. Zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Okay. Paulus übergibt ihn nicht dem Satan, um ihm einen auszuwischen, sondern Sagt, das ist eine Möglichkeit, dass er gerettet wird. Der kommt unter Gottes Gericht. Und das ist die letzte Chance für ihn. Ja. Und dann sagt er weiter, Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den habsüchtigen Räubern oder Götzendienern. Also diesen ganzen gottlosen Leuten da, die sowieso nichts von Gott wissen wollen. Die meint Paulus nicht, sagt er hier. Ja. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Naja, wir gehen zur Arbeit und da ist alles voll von solchen Leuten. So, ne, das ist klar. Aber Paulus sagt, über die rede ich nicht. Nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen. Ja. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Ups. Ja. Ein Reality-Check haben wir hier. So. Wie gehen wir mit diesen Leuten um? Ja? Wenn die uns anrufen und mit uns 3 Stunden über irgendwelche Theologie quatschen wollen? Nein, das machen wir nicht. Ja? Wir sagen denen, lieber Bruder so und so, ich muss jetzt das Geschirr waschen. Ja? Oder ich muss meine Hausaufgaben machen. Oder ich muss jetzt arbeiten. Ja? Und das ist wirklich wichtig. So, das geht nicht. Ne? Und das ist in der Bibel, es ist im Neuen Testament, Leute. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Nein, diese ganzen gottlosen und bösen Leute da draußen, die ganzen Nichtchristen und ach so bösen Heiden, die richten wir nicht, die gehen uns nichts an. Die haben ihre eigenen Götter da, können von denen gerichtet werden. Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Okay, das ist ziemlich deutlich. Ja? Okay, weiter. Vers 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Oh, okay. So, hast du ein Problem mit Ärger, mit Zorn? Dann hebst du deine Hände nicht zum Gebet auf oder legst sie nicht Leuten auf. Hast du Zweifel? Dann laufst du hier nicht nach vorne und betest für Leute und tust so, als ob du Glauben hast, dass der Kranke geheilt wird. Nein. Dann tust du Buße für deinen Zweifel. Und dann kommst du nach vorne. Oder, keine Ahnung. Ja. Aber nein, machst du nicht. Du gehst nicht, du läufst nicht zu Leute und betest, wenn du innerlich Ärger hast. Das machst du nicht. Du räumst erst deinen Ärger auf und dann betest du. So will ich auch, Vers 9, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht oder ihn manipuliert, ihn kontrolliert, ihn versucht, ne, ihn dahin zu bringen, das zu tun, was sie gerne hätte, ohne ja, Manipulation und all sowas. Sondern sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Übrigens, Adam sündigte willentlich. Es steht, dass Adam bei Eva war, als Eva von dem Baum nahm und aß. Es steht, und Adam war bei ihr. Adam war da, hat sich das Ganze angeguckt, hat vorher von Gott den Auftrag gekriegt zu herrschen. Er hat nicht geherrscht, er war total passiv. Die Schlange quatscht Eva voll. Eva war das schwächere Glied in dieser Kette. Eva wird reingelegt, ja, das bedeutet, dass hier verführt. Eva wurde reingelegt von der Schlange, okay. Aber Adam wusste die ganze Zeit, was da abgeht. Und deswegen kam Gott auch zuerst zu Adam. Adam, warum hast du gegessen? Und Adam hat sich so ein bisschen gewundert. Gott, du musst zuerst meiner Frau kommen. Sie hat mir gegeben. Gott kommt zuerst zu Adam. Adam, du hast... Ja? Adam hätte, wahrscheinlich selbst nachdem Eva abgebissen ist, vielleicht hätte Adam danach noch eingreifen können und dem einen Stopp machen können. Aber er hat sich nicht getraut. Er war passiv. Und das ist ein Problem. Adam sündigte willentlich. Eva wurde reingelegt. Ja? Das ist für uns Männer, ja? Wenn wir merken, der Teufel legt unsere Frauen rein, was machen wir dann? Versuchen wir dann so alles, ja, was machen wir dann? Trauen wir uns dann auch mal unserer Frau einmal zu widersprechen? Ich meistens nicht. Weil das wird dann manchmal ein bisschen unangenehm. Oder sie mag das nicht, ne? Ich mag Harmonie auch lieber. So, aber mittlerweile ist es besser als früher. Ja. So, ja, früher habe ich mich dann bei Gott beschwert, ja? Oh Gott, Mann, meine Frau kennt alle meine Predigten, die hört sie, bevor ihr sie hört. Die kann meinen Blog lesen, da steht alles, was man wissen muss, um halbwegs ein Christ zu sein, ja? Das ist die Wahrheit. Und ich habe sie 100-mal gesagt, dass sie keine Angst haben soll und nicht immer die Tür für den Teufel aufmachen soll, weil sie jetzt wieder voller Furcht ist und so, ne? Und dann fing ich mich an, bei Gott zu beschweren. Ja, und das ist voll lächerlich. Das ist genauso lächerlich, wie wenn man über den Gottlosen zürnt oder so. Die Frau ist das schwächere Glied. Du bist extra bei der Frau, um sie zu beschützen vor all dem. Ja. Du bist da, damit du lernst, zu regieren, zu herrschen, nicht zu beherrschen oder ein Diktator zu sein, sondern so in der Familie die Herrschaft zu haben. Oder die wie soll ich das richtig sagen? Weiß nicht. Habt ihr das bei Lalit Mendes gemerkt? Der Typ war so, der hatte das irgendwie so an sich. Der kam wie ein, wenn er gesagt hat, dann war das war Autorität dahinter. Ne? Er war nicht, der sagte nicht so, kannst du bitte, würdest du bitte vielleicht das und das machen? Nein, sagst du machst das jetzt. So, und dann, ja, okay, ich mach das. Ja. Das war übrigens ein echter Apostel. Ja. Wir Männer sind dazu berufen, Könige zu sein. Priester und Könige. Zwei Berufungen. Und wir müssen, wenn wir passiv sind, wenn wir uns nicht trauen, Dinge zu sagen, die unangenehm sind, wer wird das dann machen? Warten wir darauf, dass unsere Frauen das machen? Niemals! Die lieben die Harmonie noch viel mehr als wir. Ja, es ist wirklich. Leute, wenn eure Schwiegereltern anrufen und sie versuchen, eure Frau zu manipulieren, ja, doch dies und das zu tun und doch bitte alle Gemeindeveranstaltungen zu canceln, damit man zu irgendwelchen Feiern kommen kann. Ey, dann müsst ihr den Hörer nehmen und sagen, nö, so nicht. Mit mehr Liebe, als ich jetzt habe. Ja. Aber da müsst ihr eingreifen. Wenn ihr merkt, die Frau gerät unter Druck, ja, sie wird gerade von der Schlange zugelabert und verführt. Ja, wie damals. Ja, das müssen nicht nur die Schwiegereltern sein, ne? Das kann alles möglich. Das können Geschwister aus der Gemeinde oder die besten Freunde oder Schwestern, ja, oder sonstige Verwandte sein. Das habe ich alles schon erlebt. Und die von der Schlange gebraucht werden, sind oft so wie Petrus. Die merken das gar nicht, dass die Schlange durch sie redet. Ja. Und manchmal wollen sie es auch nicht wahrhaben, wenn es ihnen ja niemand sagt. So. Okay. Ich weiß nicht, ob Petrus das so gefiel, dass Jesus zu ihm sagte, Satan, weiche hinter mich. Aber gegen Jesus traut man sich ja nicht zu sagen. Das kommt nicht so gut. Ja, nein, das ist wirklich wichtig. Ja, ein Kennzeichen eines Mannes ist, dass er sich auch traut, unangenehme Dinge auszusprechen. Das ist die Wahrheit. Das ist, was Gott mir beigebracht hat. Und wenn wir als Männer erwarten, dass unsere Frauen da irgendwie jetzt sowas machen, Leute, dann seid ihr keine Könige. Dann seid ihr keine Königin in eurer Familie. Und wenn der Teufel sieht, ihr seid kein König in eurer Familie, dann weiß er, diese Familie hat keinen Herrscher. Ich kann da jetzt alle meine Horden hinschicken. Da wird kein König regieren und meine Horden da raustreiben oder sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, mein Kind rührst du nicht an. Ja, und er wird dann da schön Rabatz machen in eurer Familie. Okay. Und nicht, weil eure Frau so ungeistlich ist oder sonst was oder, ne? Das einfach nicht checkt, sondern weil ihr nicht herrscht. Übrigens, das gleiche Prinzip, was ich jetzt gesagt habe, gilt auch für die Gemeinde, für Mann und Familie, Kirche und Gemeinde und Land. Ja? Wenn die Gemeinde nicht herrscht und die Gemeinde nicht im Gebet einsteht für die Könige des Landes, wird, ja, Es ist genauso lächerlich, wie wenn wir uns über das schwächere Glied, unsere Frau, aufregen, wie ungeistlich es ist. Genauso lächerlich ist es, wenn wir uns über die Regierung, die überhaupt gottlos ist, aufregen, dass sie nicht gottgemäß regiert. Das ist genauso lächerlich. Wir müssen als Gemeinde herrschen. Natürlich gehen wir nicht zu Frau Merkel und sagen so, hallo Frau Merkel, oder schreiben eine E-Mail so, das geht aber so nicht, was du da machst. So, natürlich machen wir das so nicht. Wir gehen vor den Thron. Und wir gehen und verkündigen da in der unsichtbaren Welt. So bitte nicht. Ja? Es ist das gleiche Prinzip. Okay. Die Frau wurde verführt und geriet in Übertretung. Das heißt, die Frau wurde reingelegt von der Schlange. Ja. Sie soll aber errettet werden, ich mag diesen Vers, durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. So, und Leute, dieser Vers ist echt cool. Ihr habt nur 99% der Christen denken bei errettet werden an Wiedergeburt. Und das stimmt einfach nicht. Dieses Wort Errettung, sozo ist das Verb, soteria ist das Substantiv dafür. Ja. Es hat 50 verschiedene Bedeutungen. Und meistens wird dieses Wort mit Befreiung von Dämonen oder von Heilung, körperliche Heilung gebraucht im Neuen Testament. Es wird auch gebraucht im Sinne von Schutz und Bewahrung. Ja. Jesus benutzt dieses Wort, wo er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist oft in der Luther, das ist mit geheilt übersetzt. Da steht, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, so. Und da ist einer gerade von krank geheilt worden. Oder einer ist, bei einem sind Dämonen ausgefallen. Jesus sagt, dein Glaube hat dich da befreit, geheilt, gerettet. Das ist alles dasselbe Wort. So, und dieses Wort bezieht sich fast immer im Kontext in der Bibel, ist das mit etwas, was tatsächlich in unserem Leben hier passiert. Nicht etwas, was irgendwo da in der unsichtbaren Welt oder so passiert. Ja? Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Kennt ihr den Vers? Wo steht der? Römer 10 oder 9 oder 8? Irgendwo da. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Mund wird bekannt zur Errettung. Das ist nicht das Gleiche. Wenn ich mit dem Herzen glaube, bin ich gerecht vor Gott. Aber da fehlt noch was. Da muss in meinem sichtbaren Leben, hier auf der Erde, muss eine Errettung passieren. Ja? Das Volk Israel ist aus Ägypten rausgekommen, aber war es errettet vor dem Pharao? Nein. Das war noch nicht errettet. Der Pharao hat all seine Soldaten genommen und ist denen hinterhergelaufen. Und das Volk hatte ein Problem, obwohl es längst aus Ägypten draußen war. Es war noch, der Feind war immer noch eine Bedrohung. Erst als es durch das Wasser ging, war es vor den Ägyptern für immer errettet. Ja, zumindest vor der physischen Bedrohung der ägyptischen Armee. Vor dem, ja. So, das ist, und als Petrus, war das letzten Donnerstag, wo Dr. Daniel Zupula hier war, der hat auch über diese Stelle gepredigt, wo Petrus und Johannes an der schönen Pforte, ja, der Bettler sagt, habt ihr irgendwas für mich? Und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu Christi und geh. Und nachdem Petrus das gesagt hat, passiert überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber da passiert überhaupt gar nichts. Schauen wir uns das mal an. Wann passiert was? Wann passiert erst was? Apostelgeschichte 3, Vers 6, da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Noch nichts passiert. Aber jetzt, Vers 7, und er ergriff ihn bei der rechten Hand, das heißt, er packte ihn und richtete ihn auf, er zog den Typen hoch. Das macht man nicht mit einem Krüppel. Aber in dem Moment, wo er diese Tat tut, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Die wurden erst fest, als er ihn tatsächlich hochzog. Oh, ja, es wäre leichter, wenn wir einfach so immer das nur aussprechen und die Leute nicht hochziehen, weil wenn das dann nicht klappt, dann haben wir kein Problem. Ja. Aber das ist der Beweis, dass er wirklich Glauben hat. Weil er wusste, wenn ich ihn jetzt hochziehe, Glaube ist eine feste Zuversicht, eine Gewissheit. Nicht, oh, hoffentlich wird das klappen. Hoffentlich fällt er nicht hin, wenn ich ihn hochziehe. Nein, Petrus wusste, ich werde ihn jetzt hochziehen. Und er wird stehen bleiben. Ja? Und das ist die Errettung. Die Errettung passiert erst dann, wenn du tatsächlich was tust. Ja? Mit dem Herzen glauben ist eine Sache. Mit dem Mund bekennen ist was anderes. Das ist die zweite Stufe. Ja? Oder wenn man das noch weiterführt, einfach nur sagen, oh ja, im Namen Jesu sei geheilt. Ja, das ist eins. Hat man noch eine Versicherung? Ja? War nicht Gottes Wille, wenn es nicht passiert. Aber jemanden da hochzuziehen, okay, das machst du nur, wenn du wirklich Glauben hast. Und dann passiert aber die Errettung. Mhm, das ist ein Risiko. Ja? So, Errettung heißt sehr, kann sehr viel bedeuten. Meistens heißt es Befreiung oder meistens ist es tatsächlich ein wirklicher körperlicher Segen oder ein erfahrbarer Segen in diesem Leben. Ich werde von etwas errettet, was mich früher bedroht hat. Ich werde von meiner Sucht errettet. Ich werde von meinen Sünden errettet. Ich werde davon errettet, dass ich ständig lästere. Ich werde davon errettet, dass ich meine Zeit verschwende. Ich werde davon errettet, dass ich faul bin. Das ist wirklich so ganz konkrete, praktische Bedeutung hat dieses Wort. Also in diesem Kontext wird es zu 90% im Neuen Testament benutzt. Dieses Wort. Ja? Es wird ein paar Mal wird es auch für die, ich glaube, für die Errettung vor dem ewigen Gericht oder so benutzt. Aber die meiste Zeit wird das für ganz konkrete, praktische Sachen benutzt. Und das ist ziemlich cool, wenn Errettung, Heilung oder Befreiung bedeutet, hey, wer will das nicht? So, aber warum werden die Frauen jetzt durch Kindergebären errettet? Also die werden nicht wiedergeboren durch Kinder, ja? Nein, die werden errettet. Die werden nicht gerecht vor Gott durch Kindergebären. Das steht da nicht. Die werden errettet. Das heißt, sie erfahren irgendeinen tatsächlichen Segen. Und das funktioniert sogar bei Nichtchristen. Weil, wenn eine Frau ein Kind gebärt, dann hat sie gar keine andere Wahl. Sie muss sich selbst verleugnen. Sie hat keine andere Wahl. Kann jetzt nicht ausgehen und abends essen. Nö. Das Kind, das verlangt alle 2-3 Stunden nach ihr. Und die hat überhaupt keine Wahl. Die muss sich total selbst verleugnen. Und für viele Frauen ist es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie sich selbst verleugnen, wenn sie ein Kind haben. Sie haben sich vorher noch nie selbst verleugnet. Sie haben vorher nur nach dem gelebt, was sie wollten, worauf sie Bock hatten. Sie haben nie sich selbst verleugnet. Aber die Bibel sagt, wenn ab dem Moment, wo du dich selbst verleugnest, da fließt der Segen. Da kriegst du eine Menge. Ja? So, wenn die Frauen Kinder gebären und sich in diesem Sinne selbst verleugnen, weil sie ihr Leben aufgeben für das kleine Kind, das wird immer einen Segen bringen. Das ist Selbstverleugnung. Ja? Aber nicht nur diese, jede Form von Selbstverleugnung wird immer ein Segen, wird immer die Errettung, die tatsächliche, sichtbare Errettung von irgendwas aktivieren. Ja. Paulus sagt nicht, dass ihr wiedergeboren gerecht werdet durch Kindergebären. Nein, er sagt, ihr werdet errettet. Ihr werdet befreit von irgendwas, ja, von ihrem Selbst wahrscheinlich. Weil das ist das Hauptproblem, unser Selbst. Okay. Dann, wir nehmen noch ein paar Verse mit. Wusstet ihr, ich mochte das nicht. Ich dachte, ich werde nie aus Timotheus predigen. Aber mittlerweile weiß ich, es ist wirklich, ich wollte immer nur über Epheser und Kolosserbrief oder sowas predigen früher. Ne? Da stehen halt diese ganzen abgefahrenen Sachen drin. Aber der Teufel kann uns wirklich verführen. Ich war zu der Zeit übrigens richtig faul, als ich nur über Epheser und Kolosser predigen wollte. Das ist interessant, ja. Ja, weil das geht nicht, ne? Wir können nicht irgendwo über irgendwelche Himmelswelten lehren und in unserem Leben nicht klarkommen. Das geht nicht. Dann leugnen wir die Kraft, die wirklich in der Evangelium Jesu ist. Genau. Es ist nämlich eine tatsächliche, es gibt das Geheimnis der Gottseligkeit oder der Gottesfurcht. Und das ist Christus geoffenbart im Fleisch. Das bedeutet, Christus wird in meinem Fleisch sichtbar. Das bedeutet nicht nur, dass ich theologisch bekenne, ja, Jesus Christus war tatsächlich ein echter Mensch. Nein, das Geheimnis der Gottesfurcht wirkt und ist Christus geoffenbart im Fleisch. 1. oder 2. Timotheus 3,16. Und das bedeutet, andere Leute sehen, dass in meinem Leben tatsächlich eine Veränderung ist. Und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, was ist das? Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist genau das Gegenteil. Das bedeutet, in 1. Johannes 5, ja, in jeder Geist, der nicht bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. In jeder Geist, der dir sagt, ja, du bist jetzt ein Christ, aber du kannst genauso leben, erwarten, du musst keine Veränderung erwarten. Du musst doch nicht tatsächlich erwarten, dass sich jetzt dein Leben ändert. Ja, der ist direkt aus der Hölle. Das ist der Geist des Antichristen. Und das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, weil du kannst leben, wie du willst, ist alles egal. Und es ist, mach dir keine Sorgen, Jesus liebt dich, ob du, ja? Nein, 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 das ist nicht. Das Geheimnis der Gottes Furcht bereitet die Braut zu. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das bereitet die Hure zu für den Antichristen. Ja, das sind die zwei Geheimnisse. Das haben wir hier schon oft gesagt, aber das ist, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Wort für unsere Zeit. Und alle diese Lehren, ne, vor allem diese komischen Lehren, Gnadenlehren, die dir sagen, ist, Gott wird dich in den Himmel lieben, egal was du machst. Naja, in einem gewissen Sinne ist das richtig, aber die Lügner und die Unzüchtigen und die Feiglinge und die Zauberer und so weiter, die werden nicht da hinkommen. Ja. Und wenn Christus in deinem Fleisch nicht sichtbar wird, dann wirkt da ein anderer Geist und eine andere Kraft in dir. Das ist die Wahrheit. Okay, und wenn wir das nicht haben, dann ist es wirklich so, dass wir eine Form von Religion haben oder eine Form der Gottesfurcht, aber keine Kraft. Weil die Kraft ist nicht nur, dass wir irgendwo Dämonen austreiben können oder Wunder tun, sondern die Kraft ist tatsächlich, dass unser Leben verändert wird. Ja. So, zwei, drei Sachen nehmen wir noch mit. Zum Beispiel, das hat mich früher auch gestört, dieser Vers, ne? 1. Timotheus 3, Vers 7. Da geht es über die Ältesten, über Aufseher. Er muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und die Fallstricke des Teufels geht. Moment mal, Paulus, die Leute haben euch damals verfolgt. Die haben gedacht, ihr habt Kinderblut getrunken. Haben die wirklich gedacht damals. Ne? Die dachten, die Christen opfern Kinder oder so. Wenn man so diese Schriften von den Schreibern aus dem ersten, so die ein, zwei Generationen nach Paulus und so, wo die das Ganze verteidigen und die erklären das, hey Leute, nein, wir haben nicht irgendwo im Keller heimlich unsere Altäre, wir haben überhaupt keine Altäre. Und unser Gott ist unsichtbar und wir beten keine Bilder und Altäre an und wir opfern auch keine Kinder heimlich. So, das haben die wirklich geglaubt. Ja? Warum schreibt Paulus hier denen, die außerhalb sind? Das sind doch die, von denen wir gehasst werden, oder nicht? Ja, eigentlich teilweise schon, aber die müssen auch anerkennen, dass wir fleißig sind und dass wir im Leben klarkommen. Ja? Und Paulus sagt, Leute, die so im Leben nicht klarkommen, meine, wenn alle deine Nichtchristen über dich auf Arbeit sagen, du bist faul, dann sagt Paulus, hey, du bist nicht ein Aufseher. Das geht nicht. Wenn alle deine Leute, deinen Freundeskreis, so, die sehen, du kommst in deinem Leben nicht klar, ja, du kriegst das normale Leben nicht auf die Reihe, was die Nichtchristen ohne Jesus auf die Reihe kriegen, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist kein Zeugnis. Dafür braucht man keine Kraft. Das kann man auch, ne, das können die ohne Jesus besser schaffen als du. Wo ist da die, das geht nicht. Ne? Soll nicht in üble Nachrede oder in die Fallstricke des Teufels geraten. Ja? Wenn man da irgendwie so einen ganz schrägen Vogel hat auf Arbeit, ja, der macht gar nichts, der drückt sich nur vor Arbeit, na klar, fangen alle an, über den zu lästern. So, aber schlimm wird es, wenn dieser komische Vogel, ja, oder noch schlimmer, dieser komische Vogel, der ist nicht einfach nur faul, sondern der fängt auch noch an, da Leute schlecht zu machen oder sowas zu machen. Wenn der dann anfängt, auf einmal etwas von Jesus zu erzählen, aber das ist doof. Ja, der ist besser still. Paulus sagt das mehrmals, ne? Übrigens, das ist nicht das einzige Mal. Er sagt es in 1. Timotheus 6. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre werthalten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Das sollst du lehren und dazu ermahnen. Der hat mich sehr streng ermahnt, weil ich habe gegenüber meinen Vorgesetzten, da wo ich arbeite, die arbeiten so immer nur so gerade so wie nötig getan. Und fast immer mussten die mir hinterherrennen. Ja, du hast das wieder vergessen, du hast das nicht ordentlich gemacht, du hast das nicht ordentlich gemacht. Ne? Und Gott fand das nicht lustig. Ne? Gott fand das gar nicht gut, dass ich das so, weil dadurch wird der Name verlästert. Ja? Und ich mache meinen Leuten über mir das Leben schwer. Ich bin denen ein Fluch und nicht ein Segen, wenn ich nicht ordentlich für die arbeite. Das ist nicht gut, ja. Okay, dann, okay, den müssen wir auch noch nehmen. Ja, das ist so häufig, nerven mich Leute damit. Ich habe eine Internetseite und dann schreiben mich Leute manchmal an oder rufen mich an, das nimmt immer öfter zu. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Boah, Leute, ihr glaubt nicht, wie viele Christen unterwegs sind, die irgendwie verbieten, irgendwelche Speisen zu essen. Paulus sagt, das sind Lehren von Dämonen. Hallo? Ja? Die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden. Die sind von diesen Leuten, die rühre dies nicht an, taste das nicht an. Und das und höre diese Musik nicht, sonst hast du gleich 20 Dämonen sitzen. So, ja? Im Reinen ist alles rein. Sie verbieten zu heilen und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat. Lehren von Dämonen. Ja? Sie verbieten zu heiraten. Lehren von Dämonen. Ja? Die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird und wenn es geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Dann ja, Vers 5. Vers 3. Und 5 Vers 1, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, Jüngere wie Brüder, Ältere wie Mütter, Jüngere wie Schwestern, aller Keuschheit, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Mhm. Paulus hat seine eigene Definition, wer eine wirkliche Witwe ist und wer keine wirkliche Witwe ist. Wir werden gleich sehen. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so soll diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Ja, das ist jemand, der hat keine Altersversorgung mehr. Eine Witwe. Deswegen hat sie ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und lebt sozusagen aus Glauben und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Spricht das offen aus, damit sie untadelig sind. Lieber Timotheus, sag das bitte diesen Leuten. Ja? Würden wir niemals machen. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet. Das ist schlimmer als ein Ungläubiger. Den Vers hat Gott mir gesagt, als ich mit meinem Studium getrödelt habe. Ja? Helmut, wenn du das nicht zu Ende machst, wenn du nicht dafür sorgst, dass du einen Job für deine, dass deine Familie ernährst, du bist schlimmer als ein Ungläubiger. Ne? Vor allem, weil ich ja auch noch dafür bekannt war, dass ich da predige und mit Jesus lebe. So, das geht nicht. Und dann schreibt der Weitwe über die Witwen, Vers 11, jüngere Witwen aber weise ab, denn sie, wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie erst Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch, untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. Und sie reden, was sich nicht gehört. Sie laufen von Haus zu Haus rum und tratschen und lästern. Paulus sagt, nein, das geht gar nicht. Das machen wir nicht. Ja. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen. Auf Deutsch, dass sie beschäftigt sind. Dann kommen sie nicht auf dumme Gedanken. Und das klingt ein bisschen böse, ja? Aber das ist Disziplin. Das ist praktische Disziplin. Für viele Leute ist es eine Strafe oder Disziplinierung, wenn sie auf einmal nach 12 Jahren Studium oder auf einmal 8 Stunden am Tag arbeiten müssen. Das ist aber für die meisten Menschen normal. Und in anderen Ländern müssen sie jetzt länger arbeiten. Ja? Und ich hoffe, dass es für die meisten hier normal ist, dass sie 8 Stunden arbeiten müssen, also einen normalen Arbeitstag haben. Ja? Aber für viele Leute empfinden das als Strafe und das geht nicht. Ja? Paulus sagt, die sollen was zu tun haben. Und ich finde das gut. Ja? Wir haben da bei uns ja schon angefangen so. Ne? Paul gibt den Singles bei uns immer wieder Aufgaben. Das wird wahrscheinlich noch mehr werden und so. Ich meine, wir bieten die Aufgaben an. Ob ihr die nehmt oder nicht, oder ob ihr die macht oder nicht, das ist eine andere Sache, das ist eure Sache. Also wir können euch ja nicht dazu zwingen. Ja? Aber da muss, also gerade junge Leute, ne? Ich sehe das bei meinen ganzen Schülern oder so, ne? Die schmeißen ihre Zeit weg. Durch Computerspielen und all so einen Quatsch. Die schmeißen ihre Zeit wirklich weg. Und dann gibt es Leute in der Gemeinde, die haben keine Zeit. Und das kann eigentlich nicht sein. Da muss irgendwo ein Ausgleich sein. Ja? Die Leute, die zu viel Zeit haben, die können, wenn sie zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr seid ein armer Student oder ihr seid arbeitslos. Ihr habt kein Geld, was ihr spenden könnt. Ihr könnt eure Zeit spenden. Ja? Ihr könnt eure Zeit spenden und Gott wird euch das zurückzahlen. Gott wird euch segnen dafür. Ihr könnt eure Zeit spenden, indem ihr auf Kinder aufpasst. Ihr könnt eure Zeit spenden, indem ihr sagt, okay, gibt es hier irgendwo Sachen, die man vielleicht irgendwo so tun kann? Ja, gibt es rein zufällig so 3000 Stück oder so bei uns gerade. Ja? Dann lauft ihr bitte alle zu Paul oder zu mir, ich schicke euch zu Paul, weil Paul hat den Überblick. Oder wir machen irgendwo so eine Liste mit Arbeiten, die einfach, fällt mir jetzt gerade ein, wir können einfach so eine Liste machen mit einfachen, praktischen Arbeiten, die erledigt werden müssen. Ne? Es gab einen Mann Gottes, Glenn Clark hieß der ist schon tot, und der in der großen Depression in Amerika, wo fast alle arbeitslos, wo sehr viele arbeitslos geworden sind und sehr viele kein Geld hatten, Leute kamen immer zu ihm und sagten, hast du nicht irgendeinen Job für mich? Kannst du nicht für mich beten, dass ich eine Arbeitsstelle kriege? Ich muss meine Familie ernähren. Und wisst ihr, was für einen Rat er den Leuten gegeben hat? Er hat den Leuten gesagt, ich werde dir jetzt einen Rat geben und wenn du den befolgst, wirst du ganz schnell, vielleicht im halben Jahr, wirst du einen Job kriegen. Und er hat ihnen dann gesagt, er hat die Leute dann gefragt, gibt es in deiner Nachbarschaft irgendwelche alten Leute, die den Schnee nicht mehr schippen können? Und so, ja, okay, du wirst jetzt zu denen gehen und jeden Tag umsonst einfach so den Schnee für den schippen. Du hast ja keinen Job. Oder er hat den Leuten gesagt, fällt dir irgendwas ein, was du einfach so unentgeltlich für irgendjemand tun kannst? Und wenn den Leuten was eingehört, hat er gesagt, mach das. Und dass alle Leute, die auf seinen Rat gehört haben, die haben innerhalb von einem halben Jahr einen Job gekriegt. Von Gott. Auf einmal hat es in einer Zeit, wo das total aussichtslos war. Und er hat allen Leuten, schreibt er in einem Buch darüber, und er hat allen Leuten immer wieder diesen Tipp gegeben. Geh und gib. Okay, die Leute haben kein Geld, das sie geben können, aber die können ihre Zeit geben. Ja? Und jeder, der gibt, wird bekommen von Gott. Das ist so. Ihr könnt Gott nicht austricksen. Ja? Ihr werdet wahrscheinlich nicht morgen gleich was bekommen oder so. Ja? Und Gott wird euch testen, ob ihr es ernst meint oder nicht. Klar, aber so. Und der erzählt ein Zeugnis nach dem anderen in dem Buch von Leuten. Und er erzählt dann auch so ein paar Leute, die fanden das total schrecklich, haben es nicht gemacht. Die haben auch keinen Job gekriegt. Ne? So, aber die Leute, die sich da ihm wirklich unterordnet haben und einfach so unentgeltlich anfingen zu arbeiten, ihre Zeit auszukaufen, auszunutzen, die haben einen Job gekriegt. Und damals war das ein totales Wunder, dass sie einen Job gekriegt hatten. Okay. Ja, 6 Vers 3. Vielleicht der letzte Reality Check, der uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ich weiß nicht, es gibt im 2. Timotheus und im Titus und im Petrus, es gibt da noch mehrere solche, aber das soll mal reichen. Ja. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, ich habe das übersprungen, aber das ist 1. Timotheus 3,16, ich habe es nur erwähnt, anerkannt groß das Geheimnis der Gottesfurcht, Gottes geoffenbart worden im Fleisch. Ja? Also alle, die das nicht lehren oder die diese Lehre nicht wirklich haben, dass Christus im Leben tatsächlich sichtbar werden muss, ja? In der Art und Weise, wie du arbeitest, in der Art und Weise, wie du dich benimmst. Wer das nicht hat, ist aufgeblasen und versteht nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Versuch nicht, sie zu bekehren oder sie, ne? Lass sie in Ruhe. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Auf Deutsch, laufe vor ihnen weg. Setz dich ihnen nicht aus. So, das ist ein sehr guter Vers für junge Christen. Ja? Junge Christen oder Teenies haben Probleme oder geraten in Begierden, wenn sie zu lange mit dem anderen Geschlecht da sind. Was sollte ein gottesfürchtiger Seelsorger ihnen als erstes sagen? Fliehe diese Dinge, laufe weg. Ja? Nicht, häng weiter, dann setz dich weiter dieser Versuchung aus und dann bete aber. Nein, laufe da weg. Erst läufst du weg und du zeigst dadurch Gott, dass du es wirklich ernst meinst. Ja? Fliehe diese Dinge. Jage aber Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut nach. Ja, und dann Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Das steht übrigens auch in Prediger 2, 25. Und es steht noch in irgendeiner Stelle in Prediger, aber die weiß ich nicht. Da steht, ich habe es dreimal in der Bibel gefunden, dass alles, was wir genießen können, es kommt von Gott. Gott gibt uns alle Dinge zum Genuss. So, wenn du irgendetwas genießen kannst, deine Zeit oder dein Essen oder deine was auch immer, du darfst Gott dafür, Gott hat dafür gesorgt. In Prediger steht, ein Reicher kann so viel Geld sammeln, wie er will, er wird es doch nicht genießen können, wenn Gott ihm nicht den Genuss gibt. Genuss ist etwas, was von Gott kommt. Ja? Und es gibt Leute, die sind reich und haben Sorge und Angst und sind total fertig, weil Gott gibt ihnen keinen Genuss. Sie sind nicht im Segen Gottes. Es gibt Leute, die sind reich, die können die Sachen genießen. Die können es aber nicht genießen, weil sie reich sind, sondern weil Gott Genuss gibt. Es gibt Leute, die sind arm und können das bisschen, was sie haben, genießen, weil Gott Genuss gibt. Es gibt Leute, die sind arm und können nichts genießen, weil Gott ihnen keinen Genuss gibt. Ja? Okay. Paul, hast du noch irgendwas? So, diese Leute, die mit Streitfragen kommen und die schwätzen und die uns irgendetwas erzählen wollen, die wird es immer geben. Ja? Aber wenn wir denken, wir können die irgendwann alle bekehren oder ausmerzen, so, nein, das wird nicht passieren. Die wird es immer geben. Warum? Gott gebraucht diese Leute auch. Er gebraucht sie, um denen, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, eine wirksame Kraft der Verführung zu senden. Gott gebraucht diese Leute, um sie zu verführen. Ja? Und es gibt in jeder Gemeinde, der Teufel wird sein Unkraut überall zwischen die Weizen sehen. Jesus erklärt das ziemlich deutlich. Jesus wird das erst, wenn er kommt, das wieder aussieben. Und Jesus sagt, lasst das Unkraut mit dem Weizen zugleich. So, und das ist ein Test für uns. Ja? Wenn mich das ständig zu irgendwelchen Streitfragen hinzieht, oder wenn ich es mag, mich mit solchen Leuten zu unterhalten, von denen Paulus aber sagt, meide sie, okay, was heißt das in meinem Herzen? Da ist irgendwas in meinem Herzen, was mich da hinzieht. Da ist irgendetwas von diesem, ja, irgendetwas ist da magnetisch. Ich habe das auch. Und das sollte uns eine Warnung sein. Ja? Wenn die Bibel sagt, meide die, wir nehmen das aber nicht wirklich ernst, dass wir die meiden sollen, ne? Sondern wir wollen hängen mit ihnen rum und es sind unsere besten Freunde und wir wollen sie bekehren. Und also, nein, das ist nicht die Wahrheit. Ja. Oder da kommen Leute und die sind, wir haben kein Zeugnis, sie sind so ein bisschen komisch, aber irgendetwas zieht uns dahin. Man muss sich immer fragen, was zieht die Leute dahin? Oder wenn wir das als Leitung sehen, ja, da fahren Leute ab auf bestimmte Prediger, wo wir gar kein Zeugnis haben. Naja, die erste Frage, die man sich stellen muss, warum fahren die Leute darauf ab? Was ist in den Leuten, was sie dahin zieht? Irgendwas ist da im Herzen. Ja? Es ist ja nicht einfach, passiert nichts einfach so. Ja. Und ich sage das, ich weiß nicht, das kann sein, dass ich das so, wenn ich das so predige, diese Sachen, dass das so lustig rüberkommt oder so, oder dass das manche empfinden, dass dann in der Vergangenheit haben das Leute dann immer als manchmal als hart empfunden. Also meine Schüler empfinden das nicht hart, die kriegen das jeden Tag. Zu hören. Das ist, ja, die haben sich schon gewöhnt, die wissen, okay, Richard haut jetzt wieder auf die Pauke und hält uns hier eine Moralpredigt. Ja. Die wissen, ich mache das, weil ich sie wirklich mag und weil ich nicht will, dass sie, ne, Dann habe ich heute, glaube ich, 40 Minuten Standpauke gehalten. Über ihr Verhalten bezüglich nachmittags am Computer und Handys und all sowas, ja, wie die ihre Zeit wegschmeißen und ihr Gehirn kaputt machen. Aber die wissen, ich mache das, weil ich sie mag. So, ja, ich weiß nicht, wie das wirkt auf Leute, die älter sind als ich, von denen hier viele sind, oder Leute, die gleichaltrig oder in meinem Alter sind. Ja. Ich mache das nicht, um euch zu ärgern, definitiv nicht. Und ihr müsst mir zustimmen, dass das auch definitiv in der Bibel steht. Ich habe mir diese Verse hier nicht ausgedacht. Ja. Und ich weiß, als jemand, der hier in der Leitung ist, dass es überall und auch bei uns gibt es Leute, die, wie sage ich das, ja, man verliert schnell die Bodenhaftung. So, ne? Man ist irgendwie geistlich, man will irgendwie geistig sein und so, aber diese einfachen Sachen, die müssen auch, ne, die müssen auch, Jesus funktioniert auch da. Jesus funktioniert auf der Arbeitsstelle, Jesus funktioniert in der Familie. Ja? Jesus ist nicht zu schwach, um mir in meiner Familienschwierigkeit zu helfen. Jesus ist nicht zu schwach, um meine Faulheit zu besiegen. Jesus ist auch nicht zu schwach, um, ja, weiß was ich, um meine Zeitverschwendung zu besiegen. Ja? Jesus kann auch in und muss auch in diesen Bereichen wirklich wirken. Wir können nicht glauben, dass wir irgendwie davon kommen. Ja? Wir hoffen, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist tauft, damit wir Zeichen und Wunder für ihn tun können. Aber dann, ja, wir machen unser ganzes Zeugnis kaputt, wenn Jesus nicht unseren Charakter verändert. Ja, wir können noch so viele Zeichen und Wunder tun, aber wenn wir uns benehmen wie die letzten asozialen Menschen, dann das bringt nichts. Ja? Und es kann sein, dass wir nachher in dieser Kategorie sind von den Leuten, die gesagt haben, oh, haben wir nicht Dämonen ausgetrieben in deinem Namen? Und dann sagt Jesus, ja, ich kenne euch aber nicht. Habe ich nie gekannt. Das ist nicht so cool. So, und das ist wirklich wichtig. Ja? Ich denke, die meisten von uns merken das, oder jeder ist bestimmt schon mal einem Christen begegnet, der einem irgendwas erzählt hat und alle tollen Sachen, so, ich bin schon vielen solchen Leuten begegnet. Die kommen dann und ich bin Apostel von hier und ich kann dies und das und Gott hat mich da und dazu berufen. Ne? Und denke, okay. Und dann reden sie weiter und das Leben in der Familie ist die Hölle. Und sie sind mit allem unzufrieden und sie sind überhaupt nicht im Segen Gottes. Und das ist komisch. Ne? Das ist wirklich komisch dann. So. Und meistens ist es traurige Wahrheit, diese Leute sind irgendwo auf irgendeiner Wolke geblieben, aber ihre Füße sind nicht mehr auf dieser schmutzigen Erde. Die müssen aber hier auf dieser schmutzigen Erde sein. Ja. So, und wir müssen echt, Gott muss uns die Gnade geben, dass wir wirklich echt sind. Und wenn wir dann so mit den Füßen wieder, so wenn wir dann diesen Aufprall haben, weil wir wieder mal Timotheus gelesen haben oder Titus oder irgendwie einen von diesen, ja, und dann müssen wir wissen, dass Gott total barmherzig und geduldig ist mit uns. Ja? Und Gott ist uns auch nicht böse, weil wir so sind. Ja? Natürlich, wir richten, wenn wir unsere Zeit verschwenden, wir richten einen Schaden an. Ja? Dinge, die im Reich Gottes getan werden könnten, bleiben liegen oder werden nicht getan oder so. Natürlich, das ist, ja, aber wenn wir uns demütigen, wird Gott uns vergeben. Und die Welt bricht nicht zusammen, nur weil wir das jetzt vielleicht im nächsten halben Jahr noch nicht hinkriegen. Ja? Aber es ist wirklich Gnade von Gott, wenn wir, je echter wir werden, umso, das ist wirklich ein Zeichen, dass Gott in unserer Mitte ist, dass wir echt werden. Und echt werden heißt auch, dass man seine Fehler offen eingestehen kann. Ne? Okay.
Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen. Und wenn wir solche Predigten oder solche Ermahnungen kriegen, ist das nicht dafür da, dass wir uns blöd fühlen oder uns fühlen, dass wir nichts hinkriegen oder denken, bin ich jetzt einer des Unkrautes oder so, ne? Sondern das Endziel aller Unterweisung ist, dass wir einander lieben. Die Liebe aus reinem Herzen, die Liebe findet immer Erfüllung in einem anderen. Die Liebe wird niemals Erfüllung finden in sich selbst. Das bedeutet, wenn Gott uns überführt, uns Dinge zeigt, die über uns schief laufen, dann tun wir Buße und tun dann Werke der Buße, steht in der Apostelgeschichte, sogar 25, 26. Dann verändern wir uns. Dann verändern wir uns. Wenn wir heute Buße tun, handeln wir am besten gleich heute anders. Oder wenn wir heute umkehren, dann werden wir das, wo Gott seinen Finger da drauf gelegt, sofort verändern. Und dann kommt halt die Liebe aus reinem Herzen zueinander, zu anderen Menschen. Das ist das ist eigentlich mit das Erste, genau, was dann geschehen wird. Genau, ihr habt ja, ich weiß nicht, kann mich nicht genau, also, aber Greg hat auch diese, ich glaube, Gott hat halt gezeigt, letzte Woche sehr, sehr stark mit den Sachen, dass wir uns um Dinge kümmern oder um Dinge beschäftigen, die überhaupt nicht dran sind, oder dass wir, und dass wir einander die Zeit stehlen, oder dass wir einander die Zeit wegnehmen, indem wir halt nicht da sind, was Jesus, und nicht das tun, was Jesus von uns möchte, dass wir tun. Das ist genauso eine ganz, ganz praktische Sache. Ne, wir können nicht hier bleiben mit, ich weiß es nicht, mit Deutschland, Gott will Deutschland verändern, Gott nicht meinen Alltag verändert. Ne, Gott wird ja Deutschland verändern aus irgendwelchen Menschen, die verändert sind. Gott wird ja nicht einfach so kommen und jeder von uns, der lang genug mit Gott lebt, weiß, dass Gott nicht so kommt und ich habe einen Charakter von Jesus. Also sowas gab es noch nie in der Geschichte. Es gibt keinen Mann Gottes in der Geschichte, der so einen Charakter von Jesus bekommen hat. Es gibt Männer Gottes in der Geschichte, die Wundzeichen und Wunder getan haben und die dann in einem ganz schlimmen Charakter geendet sind. Und deren Ende, von dem gar nicht man reden braucht. Aber Gott verändert ein Land, Gott verändert eine Nation, indem er jeden Einzelnen verändert und eine Gemeinde verändert. Ja, das muss sehr, sehr praktisch werden in den einzelnen Dingen meines Alltages. Es muss sehr, sehr praktisch werden. Ja, und genau, vielleicht ist das mit der Liste eine gute Idee. Oder wie auch immer. Es gibt Dinge, die zu tun sind, und klar, wir müssen ja auch die kommunizieren, oder die Leute müssen auch kommen und helfen und arbeiten wollen. Genau. Ja, lass uns, ich glaube, Peter und Ginny sind beide weg. Wir werden einfach beten. Genau, und wenn euch der Heilige Geist etwas gezeigt hat, dann kehrt um und handelt anders. Und liebt praktisch. Und ab und zu heißt praktisch zu lieben, vielleicht ein paar Leute in Ruhe zu lassen oder Gott fragen, ob man die Zeit stiehlt voneinander. Ne, das sind halt sehr, sehr, sehr unterschiedliche und praktische Dinge. Genau. Okay, Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns gesprochen hast, Herr. Danke, dass du so praktisch bist, Herr. Und dass dein Wort praktisch ist, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jedem es steht geschrieben, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, Vater, damit er uns in alle Wahrheit hineinbringt, Herr. Es wurden wahrscheinlich nicht all die Dinge gesagt, die wichtig sind, wo wir in der Realität leben müssen, wo wir in den normalen Dingen unseres Lebens klar kommen müssen, Herr. Und wo wir, wenn wir singen, dass du bist größer als alles andere für uns, Herr. Du bist wichtiger für uns als alles andere, aber unser Leben ist ein ganz anderes. Andere Dinge sind für uns wichtig, Herr. Ich bitte dich, dass du uns überführst, Herr, dass du uns zeigst, wo wir nicht in deinem Willen sind, wo wir nicht nach deinem Willen leben und wo wir dadurch verhindern, dass du in unserem Fleisch Realität wirst und dass du durch uns andere lieben kannst, Jesus, dass du durch uns andere berühren kannst, Jesus. Und wo wir total egoistisch sind, wo wir total in uns selber leben, Herr, zeig uns das. Zeig uns das, wo wir uns um uns drehen, wo es um uns geht, wo es um unser Wohl geht und nicht um das Wohl des anderen und nicht um das Wohl der Gemeinde, Jesus, nicht um das Wohl deines Reiches, Jesus. Zeig uns, wo wir nicht Könige und Priester sind. Zeig uns nicht, wo wir still sind, Herr. Zeig uns, wo wir unsere eigenen Wege gehen, Herr. In den kleinen Dingen des Alltags, Herr. In deinem Wort steht geschrieben, wer im Kleinen treu ist, wer im Geringen treu ist, der wird über große Dinge gesetzt werden. Wer im Kleinen untreu ist, der wird gar nichts funktionieren, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jedem zeigst, wo wir untreu sind, dass du uns jedem zeigst, es steht in deinem Wort geschrieben, kauf die Zeit aus. Nutz die Zeit aus, Herr. Zeig uns bitte, wo wir unverantwortlich mit unserer Zeit umgehen, Herr. Darum bitte ich dich, Herr, wo wir nach unseren Maßstäben leben, wo wir nach unseren Zeitplänen leben, Herr. Und wo das bewirkt, dass wir dich blockieren, Herr, dass du durch uns leben kannst, Jesus. Jesus, wo es um uns geht und nicht, wo es nicht um dich geht, wo es nicht um meinen Bruder oder meine Schwester geht, sondern darum, dass ich meinen Weg bekomme. Zeig uns das, Herr. Und Heiliger Geist, wir sind voll angewiesen von dir. Wir haben heute am Anfang gesungen, hab deinen Weg. Und du sollst deinen Weg haben, Heiliger Geist, mit jedem Einzelnen. Und du sollst deinen Weg haben in unserem Alltag, Heiliger Geist. Wir wollen dich nicht nur hier erleben, sondern wir wollen dich in all den Dingen erleben, was wir tun oder was wir nicht tun sollen, Herr. Wir erlauben dir, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du Kontrolle über unserem Leben nimmst. Wir erlauben dir, dass du in alle Dinge hineinsprechen darfst. Und vergib uns, Herr, wo wir deiner leisen Stimme nicht gehorcht haben, Herr. Vergib uns, wo du uns ermahnt hast, dass wir Dinge tun oder lassen sollen und wo wir dir nicht gehorcht haben, Herr. Vergib uns, wo wir auf der Arbeit auf dich nicht gehorcht haben. Vergib dir, wo wir Dinge gelesen, gemacht haben, die an sich nicht schlecht sind, Herr, aber die nicht dein Wille waren. Herr, wir wollen nicht nur, es geht nicht nur um die bösen Dinge, dass wir die nicht tun, sondern wir wollen dahin kommen, dass wir die Dinge tun, die du willst, dass wir die tun. Dass wir die Dinge lesen, die du willst, dass wir die lesen, Herr. Dass wir die Dinge sehen, die du willst, dass wir die sehen, Herr. Dass wir die Dinge sagen, die du willst, dass wir die sagen, Herr. Und dass wir da schweigen, wo du willst, dass wir schweigen, Herr. Ja, und vergib uns all das Reden, Herr. Wir haben zu viel geredet, Herr. Herr, wir haben zu viele Lehren, Herr, die uns von dem wegbringen, von dem, wer du bist, Herr. Wir laden dich wirklich ein und wir geben dir die Erlaubnis, Herr, dass du unseren Alltag bestimmst, Herr, und dass du unseren Alltag aufräumst, Herr. Dass du der Entscheider bist, wie viel Zeit wir auf Facebook verbringen, Herr. Dass du der Entscheider bist, wie viel Zeit wir auf Nachrichtenseiten verbringen, Herr. Dass du der Entscheider bist, wie viel Zeit wir vor dem Fernseher verbringen, Herr. Dass du der Entscheider bist, wie viel Zeit wir beim Essen verbringen, Herr. Herr, dass das nicht unsere Entscheidung ist, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du alle religiösen Dinge zerbrichst, damit wir auf dich hören können, Herr. Dass wir nicht gefangen sind in Religiosität, dass wir nicht gefangen sind in Gesetzen, sondern dass wir frei sind und dass wir alles, weil wir durch dich rein gemacht sind, weil wir rein durch dich sind, dass uns alle Dinge rein sind, Herr. Darum bitte ich dich, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass wir eine Gemeinde sind, die wir in allen Dingen das tun, was du möchtest, dass wir tun. In allen Dingen, Herr. Herr, und mach uns bitte kühn, dass wir einander die Wahrheit in Liebe sprechen können. Mach uns kühn dazu, wenn wir den anderen Sündigen sehen, dass wir ihn in Liebe ansprechen, Herr. Und dass wenn wir den anderen sehen, dass er seine Zeit verschwendet und die Zeit eines anderen verschwendet, dass wir ihm lieber einen Stopp geben können, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du all die menschliche Gutheit und all das und all diese Oberflächlichkeit bei uns hier rausnimmst, Herr. Ja, und ich bitte dich, dass für all die Leute, ich habe echt keinen gerade im Sinn, Herr, aber dass du für all die Leute, die nicht klarkommen mit ihrem Leben, Herr, dass du die wirklich herausforderst und dass du die vor die Wand laufen lässt, Herr. Dass du die Gnade hast und Gericht schenkst, damit sie in die Wirklichkeit kommen, Herr. Und Jesus, wir freuen uns, dass du unser Leben bist. Wir freuen uns, dass wir uns nicht mehr selber leben. Wir danken dir, dass wir mit Christus gestorben sind, dass wir mit dir gekreuzigt sind, dass wir nicht mehr uns leben brauchen, sondern wir wollen, dass wir dich leben dürfen. Und Herr, wir danken dir, Jesus, wir danken dir für dieses Geheimnis der Gottseligkeit. Gott im Fleisch, Herr. Und Herr, ich bin so gespannt, ich freue mich so sehr zu sehen, dass du mehr in uns offenbar wirst. Herr, dass wir mehr Dinge sehen, die weit über das hinaus sind, was wir uns jemals hätten vorstellen können. Herr, und mach uns eins, gib uns einen Sinn und ein Herz und eine Seele. Und das kannst nur du machen, Heiliger Geist, das kriegen wir nicht hin. Danke, Jesus, für dich und danke, Jesus, für dich in der Gemeinde. Danke, Jesus, für jeden, der heute hier ist. für jeden deiner Glieder, Herr. Und danke, dass du für jeden einen Plan hast in deinem Leib. Und wir freuen uns darauf. Wir freuen uns darauf, Jesus. Und wir freuen uns, dich heute Abend und morgen den ganzen Tag in den praktischen Dingen zu leben. Amen. Genau. Gott segne euch.